bei dem sozusagen bei dem Titel scheinbar Auswegloses, wenn ein Ventrikel für den anderen taub wird, habe ich zuerst kurz gedacht an den Herzhörverschluss, aber das ist nicht mein Thema, sondern mein Thema ist irgendwo die pulmonale Zirkulation und ich werde Ihnen sozusagen ein bisschen versuchen zu zeigen, was ich mir dazu gedacht habe. Ich habe sozusagen standardmäßig dieses Herz-Kreislauf-Schema, ich glaube, das muss ich nicht erklären, also rechter Ventrikel, linker Ventrikel, Lunge und sozusagen die Zirkulation dazu. Und wenn man sich das anschaut, dann ist aus anatomischen Gründen schon klar, dass sozusagen eine gewisse Interaktion hier auf Septum-Ebene besteht, aber auch auf Perikard-Ebene. Aber die Hauptinteraktion der beiden Ventrikel liegt eigentlich hier in der Lungenstrombahn. Genau. Und das Problem sozusagen, wann sind sozusagen die beiden Ventrikel voneinander etwas abgetrennt? Es ist dann, wenn, oder können nicht gut miteinander kommunizieren, es ist dann, wenn eine Erkrankung in der Lungenstrombahn vorliegt, welche auch immer. Und ich zeige Ihnen, was dort sein kann, jetzt einmal histologisch, unabhängig von der Krankheitsentität. Was histologisch vorkommen kann, ist einfach eine Pulmonalgefäßerkrankung, wo die Lungenstrombahn zuwächst, obliteriert und zugrunde geht. Und histologisch schaut das so aus, also wir sprechen immer von einer präkapillären Lungenstrombahn. Histologisch sieht das so aus, wir haben also eine Media-Hypertrophie, intima Hyperplasie und zum Teil auch in situ Thrombosen. Eine andere Möglichkeit dieser sozusagen Kommunikationsstörung in der Lungenstrombahn möchte ich ja auch nicht unerwähnt lassen und das sind die Thromboembolien, wobei die normalen, die sozusagen die akuten pulmonalen Embolien lösen sich ja unter Antikoagulation gewöhnlich nach 3 bis 6 Monaten auf. Die allerdings sehr unangenehm sein können, ist sozusagen bei 1% dieser Pulmonalembolien, ist es so, dass die sich nicht auflösen, auch unter Antikoagulation nicht. Und es bilden sich sozusagen fibrotische, das soll hier sowas fibrotische, fast Ausgusspräparate der Lungenstrombahn, die sozusagen auch den Blutstrom behindern. Was heißt das für den rechten Ventrikel? Sie sehen hier normal versus Lungengefäßerkrankung. Hier der normale, dünnwandige rechte Ventrikel, der gewöhnlich kleiner ist als der linke. Das kommt hier auf der Grafik nicht so gut heraus. Der pumpt gegen eine erhöhte Nachlast, gegen einen erhöhten Widerstand. Das heißt, er hypertrophiert, dilatiert. Und Sie sehen hier im Vergleich zum linken Ventrikel ist eigentlich ziemlich groß. Und das ist ein fast komprimierter, D-förmiger linker Ventrikel. Wie schaut es dann weiter, wenn man gar nichts tut mit dem Patienten? Wie schaut es weiter im Verlauf aus? Das heißt, der Pulmonalgefäßwiderstand steigt, weil die Pulmonalgefäßerkrankung voranschreitet. Gleichzeitig steigt der Pulmonalisdruck, solange das Herzzeitvolumen normal bleibt. Das heißt, wenn der rechte Ventrikel noch funktionstüchtig ist und den Fluss aufrechterhalten kann, steigt der Pulmonalisdruck. Und dann irgendwann einmal geht das Herzzeitvolumen herunter. Sie sehen, die Patienten werden symptomatischer. Es kommt zur Rechtsherzinsuffizienz und dann sinkt auch der Pulmonalisdruck. Gut, jetzt fragen Sie sich, na gut, für welche Erkrankungen ist das überhaupt relevant? Sie werden wahrscheinlich alle denken an die präkapilläre, sozusagen die junge Frau, die ganz seltene Erkrankung, pulmonalarterielle Hypertension. Ja, aber in Wirklichkeit ist wahrscheinlich das Spektrum der Erkrankungen viel größer, als man früher vermutet hat. Und es gibt diese Pathologien finden sich bei Linksherzerkrankungen, bei Erkrankungen der Lunge, bei Infektionserkrankungen, bei Autoimmunerkrankungen, bei gastrointestinalen hepatologischen Erkrankungen, aber auch bei hämatologischen Erkrankungen. Das heißt, eigentlich sprechen wir von einem breiten internistischen Problem. Und man kann das Ganze nur sozusagen noch, sagen wir, professioneller klassifizieren und das gibt es in den aktuellen Leitlinien für die pulmonale Hypertension. Da hat man sich Gedanken gemacht, was sind die Mechanismen, was sind die Krankheitsentitäten und da hat sozusagen diese komplexe Klassifikation der Pulmonalgefäßerkrankungen publiziert. Im Prinzip sind es 5 Gruppen mit vielen, vielen Untergruppen, aber das, was uns heute interessiert, ist die Kommunikation zwischen dem linken und dem rechten Ventrikel und diese findet man hier in der Gruppe 2 der pulmonalen Hypertension. Sie sehen hier, also Lungengefäßerkrankung bei systolischer Dysfunktion des linken Ventrikels, bei diastolischer Dysfunktion, bei Klappenerkrankungen oder bei angeborenen Herzfehlern. Nun, die systolische Dysfunktion, da haben wir gehört, da gibt es Herzinsuffizienztherapie, neue Präparate und so weiter. Da spielt das wahrscheinlich nicht so eine große Rolle, auch bei den Klappenerkrankungen. Da wird man sozusagen die Klappe reparieren und damit die Lungengefäßerkrankung gut sein lassen, wo wir aber eine echte klinische Herausforderung haben, sind die Patienten hier in der Klasse 2.2, das ist die diastolische Herzinsuffizienz, oder HFpEF, Heart Failure with Preserved Ejection Fraction, das ist die korrekte Bezeichnung, weil es ein klinisches Syndrom ist. Heart Failure with Preserved Ejection Fraction und pulmonale Hypertension. Was passiert hier pathophysiologisch? Der linke Ventrikel pumpt, also die Pumpfunktion ist normal, aber ist steif. Und der braucht sozusagen, um sich mit einem Volumen zu füllen, wie ein gesunder Ventrikel, muss er einen viel höheren Druck aufbauen. Wir haben in Wien ein Register mit ungefähr 200 dieser HFpEF-Patienten und wir haben sehr viele, also circa im Rahmen einer Studie natürlich, das ist natürlich klinisch alles nicht möglich, im Rahmen einer Studie diese Patienten, 50 davon, links myokardial biopsiert. Die Daten gab es früher schon, wir haben uns sozusagen verschiedene Parameter angeschaut. Aber der Punkt ist, das Myokard geht nicht zugrunde, sondern histologisch, es ist eine Bindegewebsvermehrung im Interstitium und das ist der Hauptgrund der Steifigkeit. Und zusätzlich haben ca. 15-20% dieser Patienten hier, das Bild kennen Sie schon, eine echte Pulmonalgefäßerkrankung. Also wie stellt man sich das jetzt vor? Das ist sozusagen noch einmal anders dargestellt. Der linke Ventrikel ist sozusagen fibrotisch. Der Druck steigt, der setzt sich dann hier fort, einerseits passiv in die Lungenstrombahn und bei 15-20% der Patienten pfropft sich auf eine echte, das ist hier grau angedeutet, Pulmonalgefäßerkrankung. Der rechte Ventrikel versagt. Und das ist auch sozusagen, es gibt jetzt eine Reihe von Publikationen in den letzten ein, zwei Jahren, die sich dieser Patientenpopulation gewidmet haben. Und die haben alle durchwegs gezeigt, der rechte Ventrikel ist das Hauptproblem. Leider, ich habe den Vortrag vorhin vom Mac auf PC überspielt, es ist nur ein Standbild, aber es macht nichts. Sie sehen sozusagen hier, was vorhin oder schematisch angedeutet wurde, dieser riesige rechte Ventrikel, man möchte, und ein riesiger rechter Vorhof, eine hochgradige TI, man möchte meinen, es ist das Herz einer so einer jungen, präkapillären pulmonalen Hypertensionspatientin. Das ist es aber nicht, das ist durchaus auch das Echobild eines HFpEF-Patienten. Und Sie sehen hier auch, der linke Vorhof ist nämlich vergrößert und die Vorhöfe wirken immer als die Barometer der Kammern. Das heißt, wenn Sie schon sehen, so ein Bild, riesiger rechter Ventrikel und der linke Vorhof ist auch riesig, dann lässt es die Vermutung zu, dass wahrscheinlich linksventrikulär das Problem liegt. Ist es, wie häufig ist es? Ist es sozusagen ein Orchideengebiet? Nein, es ist sehr häufig. Die diastolische Herzinsuffizienz ist sehr unterschätzt. In letzter Zeit kommt es wieder, steigt die Awareness. Aber Sie sehen hier Daten aus verschiedenen Registern und aus unterschiedlichen Ländern. Und Sie sehen, wenn Sie sozusagen in grün hier auftragen, die Herzinsuffizienz mit reduzierter Linksventrikelfunktion, dann hält sich die Anzahl die Waage. Das heißt, 50% der Patienten mit Herzinsuffizienz haben eine HFpEF und 50% eine HFrEF. Es ist ein relevantes Problem. Das sind jetzt wieder Daten aus unserem Register, wo wir also diese HFpEF-Patienten angeschaut haben und sie charakterisiert haben hinsichtlich dieser Pulmonalgefäßerkrankung und diesmal nicht mit Pulmonalgefäßwiderstand, sondern mit dem diastolischen Gradienten. Und wir sehen, es ist prognostisch relevant. Das heißt, die Patienten mit HFpEF und Pulmonalgefäßerkrankung haben eine schlechtere Prognose als die mit reiner HFpEF ohne Pulmonalgefäßerkrankung. Nur zur Erinnerung, der diastolische Gradient, der ist jetzt rezent eingeführt worden in die Literatur, zumindest in die PH-Literatur. Und das ist ganz einfach die Differenz aus dem diastolischen Pulmonaldruck und dem Wedge. Alles, was also bis 5 ist normal, über 5 ist pathologisch und über 7 ist prognostisch relevant. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem eigentlichen Thema, nämlich zur scheinbar ausweglosen Situation. Es ist leider nicht scheinbar ausweglos, es ist also im Moment zumindest tatsächlich ein bisschen ausweglos, weil, das heißt, die Intention wäre es ja, die Pulmonalgefäßerkrankung ist prognostisch relevant, die Patienten fühlen sich schlechter, das heißt, die Intention wäre es eigentlich, diese Pulmonalgefäßerkrankung zu behandeln, nur wie tut man das? Und wir haben ja aus der präkapillären pulmonalen Hypertension, da tut sich extrem viel, also da gibt es etliche Substanzen, hier sind zumindest 4 aufgezählt, die sozusagen gezeigt haben, dass die Patienten sich besser fühlen, dass die Hämodynamik besser wird, dass das Überleben verbessert wird bei der präkapillären pulmonalen Hypertension. Und die Substanzklassen sind einerseits die Endothelin-Rezeptor-Antagonisten, das kennen Sie sicher alle mit Ambrisentan, Bosentan und Macitentan, das ist jetzt das Neue. Die Phosphodiesterase-Inhibitoren, Prostacyclin und seine Analoga und eine relativ neue Substanz, das Riociguat aus der Substanzklasse der Gonadotropin-Stimulatoren. Und Sie sehen auch hier, der Evidenzgrad für die Behandlung der präkapillären pulmonalen Hypertension ist relativ hoch. Sie sehen durchwegs 1a, 1a. Also haben wir einige Studien dazu mit einem Benefit. Was machen wir aber jetzt mit unseren HFpEF-Patienten mit pulmonaler Hypertension? Man könnte sagen, na gut, also wenn das so super war bei diesen, es ist bei diesen Patienten, wieso setzen wir das nicht bei den HFpEF-Patienten ein? Das Problem ist, dass diese Substanzen, also diese pulmonalen Vasodilatatoren ja initial bei Herzinsuffizienzpatienten getestet wurden. Und da waren die Ergebnisse eher enttäuschend. Sie sehen hier die Endothelin-Rezeptor-Antagonisten, ja eigentlich zusammengefasst, Dezosentan, Bosentan und bei Herzinsuffizienz. Man kann zusammenfassen, es ist eigentlich keine Verbesserung in allen Endpunkten. Gut, da kann man sagen, okay, es ist keine Verbesserung, aber was weiß man kann es ja mal versuchen. Im Gegenteil, es ist sogar eine Verschlechterung. Die REACH- und ENABLE-Studie, das waren 2 Bosentan-Studien. REACH wurde abgebrochen bei Linksherzinsuffizienz aufgrund eines Anstiegs von Leberenzymen im Bosentan-Arm. Und ENABLE führte zu einer erhöhten Hospitalisierungsrate mit kardialer Dekompensation bei Linksherzinsuffizienzpatienten. Ähnliche Erfahrungen gibt es auch mit Fluolan bei Herzinsuffizienzpatienten. Auch diese Studie, das war die FIRST-Studie, Linksherzinsuffizienz, Fluolan versus Standard Care. Und Sie sehen, was hier passiert ist. Auch diese Studie wurde vorzeitig abgebrochen wegen einer erhöhten Mortalität im Fluolanarm, 4 Nanogramm. Das ist für einen PH-Patienten gar nichts, da schnupft das weg. Für Phosphodiesterase-5-Inhibitoren gibt es eine rezente Studie, die RELAX-Studie, die hat keinen Benefit gezeigt, in keinem einzigen Endpunkt. Das waren Patienten mit HFpEF. Und jetzt möchte ich ein bisschen eingehen, weil da tut sich jetzt einiges in dem Gebiet auf das Riociguat. Das ist sozusagen dieser neue orale soluble Gonadotropin-Stimulator. Und das führt über den SGC zu einer cGMP Aufregulation und damit zu einer Vasodilatation. Und das sind die Daten der LEFT-Studie. Die möchte ich Sie kurz hindurchführen, weil ich glaube, dass das ganz interessant ist, also im Hinblick auch auf unsere HFpEF-Patienten. Das war sozusagen placebo-kontrolliert, die LVEF war unter 40%, pulmonale Hypertension war ein Einschlusskriterium und die Patienten wurden über 16 Wochen behandelt mit Riociguat 2 Milligramm oder Placebo. Der primäre Endpunkt war die Verbesserung im pulmonalen Mitteldruck. Sie sehen, es war ein ziemlich rigides Auftitrationsschema, wenn man sich gefürchtet hat vor Blutdruckschwankungen. Es waren Herzinsuffizienzpatienten, die schon auf optimale Herzinsuffizienztherapie waren, die relativ niedrigen Blutdruck hatten. Und das war also, die Auftitration war Blutdruck geguided. Und Sie sehen hier, also Placebo versus 2 Milligramm hat man verglichen, 54 versus 57 Patienten, das ist noch einmal die Patientencharakteristika, ischämische Kardiomyopathie waren circa die Hälfte und die meisten waren Männer und optimal therapiert. Und jetzt kommt eigentlich das Enttäuschende, kam zwar zu einem Abfall des pulmonalen Mitteldruckes in der Therapiegruppe, aber auch in der Placebo-Gruppe, sodass der Unterschied eigentlich nicht relevant war, das heißt der primäre Endpunkt wurde nicht getroffen. Aber man kann trotzdem über die Substanz was lernen. Und zwar, was man gesehen hat, ist, dass doch eine deutliche Verbesserung im Herzzeitvolumen war in der Therapiegruppe. Und jetzt sagt man, okay, Verbesserung des Herzzeitvolumen, um Gottes Willen, positiv und anaerob, das ist, könnte vielleicht, also unangenehm, Steigerung der Füllungsdruck und so weiter. Das war es nicht. Also es, man hat gesehen, eine Verbesserung des Herzzeitvolumens, aber der rechtsatriale Druck und der Wedge-Druck, also die Füllungsdrucke, waren nicht angestiegen in der Therapiegruppe. Es kam aber zu einem Abfall des Pulmonalgefäßwiderstands, des systemischen Widerstands. Wir sprechen von einer balancierten Vasodilatation. Ein wichtiger Punkt war, dass bei diesen Linksherzinsuffizienzpatienten das Riozygoat, also ein Vasodilatator, ganz gut toleriert wurde. Es kam kaum zu Nebenwirkungen. Und basierend auf dieser Studie haben wir uns dann gedacht, naja gut, was ist mit den HFpEF-Patienten, die gibt es auch noch, aber ist vielleicht das Riozygoat nicht doch gefährlich, nicht, weil man macht vielleicht die Lungenstrombahn auf, der linksventrikuläre Druck bleibt hoch und es kommt zu einem Lungenödem. Und das war sozusagen die Hauptsorge und wir haben dann gesagt, okay, dann machen wir Riozygoat versus Placebo, aber in einer akuten Hämodynamikstudie. Das war auf der Intensivstation und wir haben sozusagen Patienten mit HFpEF angeschaut, Wedge über 15, LVF über 50%, 2 Milligramm Riozygoat versus Placebo und haben auch den pulmonales Mitteldruck gemessen und andere sekundäre Endpunkte. Das war ein ähnliches Ergebnis wie in der LEFT-Studie, also auch in dieser akuten Hämodynamik-Studie bei den HFpEF-Patienten. Der pulmonales Mitteldruck ist abgesunken, aber in beiden Gruppen, man kann diskutieren warum, jedenfalls war kein Unterschied zwischen Placebo und Riozygoat. Ähnlich auch hier, innerhalb von 6 Stunden Anstieg des Herzzeitvolumens. Und Sie sehen, der Füllungsdruck links ist nicht angestiegen und das war für uns also ganz wichtig, auch aus Sicherheitsdenken. Und basierend auf diesen Erkenntnissen dieser Dilate-Studie haben wir jetzt initiiert, ich hoffe, wir sind in den nächsten 3 bis 4 Monaten soweit, das hängt sozusagen am Regelwerk der Medizinischen Universität Wien. Wir wären schon vor 1,5 Jahren soweit gewesen, aber Sie wissen, es ist vertragstechnisch nicht so einfach, solche großen Studien durchzukriegen. Das wäre Riozygoat versus Placebo bei HFpEF-Patienten, Langzeitstudie. Da sind die Zentren, also in Österreich haben wir Wien, Salzburg, Linz, wir haben auch einige deutsche Zentren und die Schweiz haben wir auch dabei. Und geplant sind 114 Patienten, Riozygoat versus Placebo über 26 Wochen. Und der primär, also wiederum dieses Titrationsschema. Und der primäre Endpunkt, wir haben in allen sozusagen durchgehend gesehen, das Herzzeitvolumen scheint etwas zu sein, was hier verbessert werden kann, ist das Herzzeitvolumen. Und ganz zum Schluss, nicht unerwähnt lassen möchte ich ein Protokoll, weil es sozusagen die Daten jetzt wahrscheinlich schon sozusagen eingesammelt sind, aber noch nicht ausgewertet, zumindest weiß ich noch nicht, was die Ergebnisse dieser Studie sind, aber das war Macitentan. Das ist der Endothelin-Rezeptor-Antagonist, der relativ neue. Und der wurde getestet bei Patienten mit Herzinsuffizienz und Pulmonalgefäßerkrankung über 12 Wochen, Placebo kontrolliert. Und hier geht es primär um diese Sicherheitsendpunkte, weil man gesehen hat, bei Bosentan waren die Patienten sozusagen im Lungenödem dekompensiert und das sind sozusagen primär die Sicherheitsendpunkte. Da weiß ich aber noch nicht, was das Ergebnis ist und ich möchte eigentlich mit einer Botschaft beenden, die uns auch die aktuellen Leitlinien zur Therapie der Herzinsuffizienz und pulmonalen Hypertension, also Pulmonalgefäßerkrankung geben und das ist derzeit noch ausweglos. Wir haben hier ganz klar mit einem Statement Klasse 3, the use of PAH-approved therapies is not recommended in these patients. Danke.